Ja, wir haben eine ganz interessante Reise hinter uns mit allen möglichen Themen zum Bereich Beten bringt, was alles zum Thema Gebet dazugehört und wie man letztendlich auch auf den Weg kommt, nah ans Vaterherz ranzukommen, wie man selber Schritte gehen kann, um einen Weg zu ebnen, in eine neue geistliche Dimension vorstoßen zu können, wie wohl Gott sich den Zeitpunkt, wann das tatsächlich der Fall ist, vorbehält. Beim einen dauert es länger, beim anderen geht es schneller. Aber wir haben am ersten Abend sehr interessante Entdeckungen gemacht, was wir alles für Schritte selber unternehmen können. Das fängt bei einem Lebensstil der Reinheit oder Heiligung an, dass man halt in den Ordnungen Gottes lebt. Das geht weiter damit, dass man einfach ein dankbares Herz entwickelt, dass man, egal was einem im Leben passiert, dankbar ist. Ja, unter Umständen auch den gedanklichen Kniff hinkriegt, in dem, was zum Beispiel passiert ist, einfach Gott auch noch drin zu erkennen. In einem wunderbaren Andachtsbuch, ein amerikanisches Andachtsbuch, da wird erzählt von einem Pastor, lebte 1800 oder 1700 noch was in London, ist abends auf dem Nachhauseweg überfallen worden von einem Räuber und ausgeraubt worden und kam nach Hause. Und das Erste, was er gemacht hat, als er nach Hause kam, war, er hat sich an seinen Schreibtisch gesetzt und aufgeschrieben, wofür ich dankbar sein kann in dieser Situation. Und das wäre, glaube ich, vom Typ her so ziemlich das Letzte, was ich tun würde. Ich würde erstmal völlig grummeln und würde mir ein Kissen nehmen und drauf rumboxen oder sonst irgendwas und völlig einen Schreianfall kriegen im ersten Moment. Und als ich das erste Mal gelesen habe, es hat mich echt so beeindruckt. Und ich habe es nochmal gelesen und nochmal gelesen und habe echt gedacht, wow, was für eine Einstellung. Setzt sich hin und schreibt: Bin dankbar dafür, dass er mir meine Geldbörse genommen hat und nicht mein Leben. Bin dankbar dafür, dass ich überhaupt Geld hatte, das er mir klauen konnte. Bin dankbar dafür, dass ich mein Auskommen habe, dass es aber nicht zu viel ist. Also man kann auch dafür dankbar sein, nicht im Überfluss zu leben. Das fand ich auch sehr interessant. Und das, was mich am meisten berührt hat, war, dass er geschrieben hat: Ich bin dankbar dafür, dass er der Räuber gewesen und ich nicht in einer Situation bin, wo ich andere ausrauben muss. Das ist eins der Dinge, die mir seitdem zum Thema Dankbarkeit als allererstes einfallen, weil es eine so viel tiefere Ebene ist, als einfach nur zu sagen, oh danke. Die Leute, die bei mir im Hauskreis waren, die kennen das inzwischen schon und denen hängt es inzwischen wahrscheinlich schon zum Halse raus. Es gibt so einen wunderschönen Spruch, Dankenschutz vor Wanken, Loben zieht nach oben. Und so einfach dahergesagt, wie er ist, so ermutigend und so tief ist er letztendlich in seiner geistlichen Wahrheit auch. Denn wenn man lernt, einfach einen Lebensstil der Dankbarkeit zu leben und für alles, was einem passiert im Leben, Gott dankbar zu sein, und zu gucken, was kann ich geistlich daraus und auch charakterlich daraus lernen, umso mehr stellt sich Gott dazu und geht mit einem weiter. Und aus dieser Perspektive, egal wie bescheuert meine Situation im Moment ist, den Blickwechsel hin zu Gott zu schaffen und ihn immer noch darüber auch anzubeten, das ist etwas, was mich in den Psalmen immer wieder begeistert. Wo es einige Psalmen gibt, wo David Gott sein Herz ausschüttet und sagt, oh, guck dir das an, wie blöd meine Situation ist. Alle gieren danach, mich umzubringen und wollen mich fassen und mir nur Schlechtes tun und Böses tun. Und guck dir das an und ich leide darunter. Ich finde die Situation einfach sau blöd. Aber dennoch wende ich mich an dich, dennoch lobe ich dich, dennoch bete ich dich an als Gott, der mir das Leben gegeben hat und der einfach der in meinem Leben ist. Und trau dir zu, dass du es besser weißt als ich, wie es mit meinem Leben weitergehen soll. So sinngemäß geht das ja ein paar Mal an diesen Stellen und ich liebe diese Stellen einfach, dass man einerseits wirklich, entschuldige den Ausdruck, sich vor Gott auskratzen kann, aber andererseits eben wirklich darüber dann auch diese Zuwendung von Gott bekommt und Gott einem dann auch einen Blickwechsel schenkt und sagt, hier, so und so, dein Leben hat trotzdem eine Bestimmung, egal wie doof deine Situation im Moment ist. Dein Leben hat eine Bestimmung, dein Leben hat einen Sinn und einen Zweck und lass uns das gemeinsam entdecken. Das ist die Haltung, die Gott in diesem Ganzen einnimmt und auf uns zukommen möchte. Und ich bin manchmal auch echt erstaunt. Erstmal bin ich dankbar, aber ich bin auch manchmal erstaunt darüber, wie, auf welche Art und Weise uns Gott dann Menschen zur Seite stellt, die mit uns zusammen den Weg gehen, die Wegbegleiter sind, die uns auch ermutigen, die uns stützen und festhalten, die mit uns beten, wenn uns die Worte fehlen. Und das ist ein Punkt, an dem ich für Gemeinde unglaublich dankbar bin. So, und damit stecke ich jetzt schon mitten im Abend drin zum Thema einfach nur Danke. Dankbar staunen, einfach Danke sagen. Und da gibt es ganz viele Momente. Wir haben dann weiter gelernt, dass es Möglichkeiten gibt, die Gott für uns bereithält, dass unser Gebet nicht einfach nur bis zur Decke geht, dass wir entdecken können, wenn wir einen bestimmten Stil von Gebet entwickeln, dass wir Gott in unser Gebet mit reinholen, dass unser Gebet dann mehr, ja, letztendlich auch mehr Vollmacht bekommt, weil wir in seinem Willen beten. Das haben wir uns ein Stück weit angeguckt. Es gibt einige sehr interessante Bücher darüber. Das eine hatten wir schon mal hier, hatte ich auch vorgestellt. Die Bibel beten heißt das. Das ist ein sehr interessantes Buch, was auflistet, wie man in der Bibel entdeckt, wo sind da eigentlich Gebete und wie kann ich anfangen, mit Hilfe dieser Gebete, die in der Bibel sind, Gott anzubeten, Gott zu loben, aber auch ihm mein Herz ausschütten und ihn um Dinge zu bitten. Und es geht dann ganz lapidar einfach weiter. Wir haben da auch ganz interessante Entdeckungen gemacht mit diesem, wo Jesus sagt, wo zwei eins werden, worum sie bitten wollen. Wenn sie das in meinem Namen bitten, dann werde ich das tun. Und wir haben dann im weiteren Lesen entdeckt, dass Jesus noch einen Schritt weiter geht. Dass er sagt, wenn ihr so in meinem Namen bittet, dann werde ich das tun, damit mein Vater im Himmel verherrlicht wird. Und gleich zwei Verse weiter, damit eure Freude vollkommen ist. Und das fand ich eine sehr spannende Entdeckung. Und habe das in den letzten 350 Tagen ungefähr, habe ich angefangen, das umzusetzen. Und mein Gebetsleben hat sich unter anderem deswegen auch sehr stark verändert. Und habe da erstaunliche Entdeckungen gemacht, wie sehr Gott sich dazu stellt, wenn wir anfangen in seinem Willen und mithilfe seines Wortes zu beten. Ich habe gestern ein erstaunliches Buch gekriegt, leider in Englisch, ich weiß, von einer Beth Moore, Praying God's Word. Und das geht eigentlich noch einen Schritt weiter. Sie nimmt also nicht nur Verse aus der Bibel und sagt, hier, da ist ein Gebet. Also zum Beispiel Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, wovor sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, wovor sollte mir grauen? Du kannst das umdrehen und kannst dann sagen, der Herr ist dein Licht und dein Heil. Wovor solltest du dich fürchten? Der Herr ist deines Lebens Kraft, wovor noch sollte dir grauen? Man kann dann plötzlich so ein Gebet, was ursprünglich in der Ich-Form geschrieben ist, mach das mal mit dem 23. Psalm. Schreib den mal in der Du-Form aus und schenk den jemanden. Das macht was mit dir, das macht aber auch was mit der betreffenden Person, der du das schenkst. Das ist schon so der erste Schritt. Aber dann weiterzugehen und was habe ich jetzt gehört? Und setz dich mit diesem Vers auseinander und fängst an, diesen Vers mit eigenen Worten als Gebet zu Gott nochmal zu formulieren und zu beten. Das macht was mit dir. Das macht was mit deinem Gebetsleben. Das macht was ganz tief drin mit deiner Beziehung zu Gott. Weil plötzlich wird das, was in der Bibel steht, viel persönlicher. Und das ist eine unglaublich spannende Entdeckungsreise. Ja, fragt mich mal einfach in ein paar Wochen, was ich mit dem Buch entdeckt habe. Vielleicht werde ich dann auch anfangen, die eine oder andere Passage einfach zu übersetzen, weil da sind noch richtig Schätze zu heben. Hatte das dann zwischendurch mal durchklingen lassen, dass Anbetung nicht einfach nur Anbetung ist. Das ist nicht einfach nur, Gott, ich bete dich an, du bist der Größte, du bist der Tollste, du bist der König des Universums und der Schöpfer des Universums und hast die Welt nicht nur in Schwarz-Weiß gemacht, sondern tatsächlich in Farbe, mehr als wir eigentlich bräuchten, denkt man immer, aber Gott ist unglaublich kreativ, dass nicht ein Blütenblatt dem anderen gleicht und nicht mal eine Schneeflocke gibt's zweimal auf dieser Welt und ist doch, kaum hast du sie auf der Hand, innerhalb von 2 Sekunden geschmolzen und dahin. Was für eine Verschwendung an Kreativität. Das finde ich unglaublich. Finde ich so toll, dass er nicht einfach sagt, ja, gut, eine Schneeflocke hat 6 Ärmchen und ein bisschen Gefieder drumherum und schneidet runter und alle sehen gleich aus, kommen aus der Maschinenpresse und ich sitze da oben und mache die alle einzeln und alle sehen gleich aus. Ich finde das so faszinierend. Gut, als gelernter Gärtner, wenn man da in die Natur guckt, dann kriegt man sowieso sich nicht mehr ein vor Begeisterung. Allein was die Düfte anbelangt. Nein, Anbetung hat offensichtlich auch eine Macht. Und wir haben dann im vergangenen Abend, glaube ich, gelernt, dass das, was wir in der sichtbaren Welt sagen, eine Auswirkung auf die unsichtbare Welt hat. Das kann manchmal sein, dass wir hier irgendwas sagen, was völlig unspektakulär ist, aber in der unsichtbaren Welt ein Donnerknall. So einen richtigen Kanonenschuss. Und ich hatte, glaube ich, am ersten Abend etwas erzählt. Wir hatten auf der einen Vaterherzkonferenz im Gottesdienst ein Lied gesungen, dem einzigen, dem wirklich Anbetung gebührt. Dieses Lied hat es bis jetzt noch nicht geschafft hier in den westdeutschen Raum. Ich habe es jedenfalls in noch keiner westdeutschen Gemeinde gehört. Aber wenn ich in Ostdeutschland in einer Gemeinde bin, zu 50% kann es gut sein, dass das Lied da gesungen wird. Das ist ganz erstaunlich. Nun, es war eine sehr interessante Atmosphäre. Wir hatten, glaube ich, schon seit einer Stunde Lobpreis da gemacht und dann kam dieses Lied und ich dachte erstmal einfach nur, wow, was für ein Statement. Es ist ja einfach so, dem Einzigen, dem wirklich Anbetung gebührt, ist unser lebendiger Gott, der Vater von Jesus Christus und unser Vater. Und im Verlauf dieses Liedes hatte ich plötzlich so ein Bild aus dem Thronsaal Gottes, dass Engel angefangen haben, den Fußboden vom Thronsaal in irgendeiner Form aufzumachen. Fragt mich nicht wie. Auf jeden Fall konnte man dann, da standen dann die Engel relativ am Rand vom Thronsaal, weil in der Mitte ein Loch war. Und Gott, der Herr, beugte sich völlig interessiert von seinem Thron herunter und guckte genau auf unsere Gemeinde, wo dieser Lobpreis passierte. Das heißt, wenn wir Gott die Ehre geben, wenn wir Gott aus tiefstem Herzen anbeten und wirklich sagen, du bist der Einzige, dann haben wir seine volle Aufmerksamkeit. Und ich fand das sehr interessant, dass auch alle Engel stillgestanden haben. Da war mit Geschäftigkeit dann vorbei. Die standen alle da und staunten da runter auf diese kleine Gemeinde, wo dieser in der unsichtbaren Welt doch sehr gigantische Lobpreis stattfand. Und Gott hat die Ehre gekriegt. Und da kommen wir jetzt an einem Punkt, wo nächstes Mal dann weitermachen. Anbetung ist auch eine Waffe. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass Satan ursprünglich mal der Anbetungs- und Lobpreisleiter im Himmel gewesen ist, bevor er selber angebetet werden wollte, dann weiß er darum, welche Macht Anbetung hat. Und dann hasst er das natürlich auch, dass Gott angebetet wird und nicht er selber. Das möchte er ja am liebsten. Er sucht ja immer wieder Mittel und Wege, bete mich doch an. Und er versucht auch alles, dass das, was er in den Dreck zieht, dass das toll genug für uns in unseren Augen ist, dass wir das anbeten und von Gott weg abgelenkt werden. Und uns dann mit irgendwelchem Dreck und Schund und Mist zuballern. Also umgib dich mit Lobpreis, umgib dich mit Anbetung. Das verändert die Atmosphäre in dir, in deinem Umfeld, im Idealfall in deiner Wohnung also. Und es gibt tatsächlich eine ganze Reihe Anbetungslieder, die Satan regelrecht in die Flucht schlagen. Also wenn du einen Moment hast, wo du merkst, ich werde mit irgendeiner Sache nicht fertig, ich werde dauernd beballert und angefochten und möchte jetzt eigentlich mal wirklich einen Moment Ruhe in meiner Wohnung haben, dann leg dir so eine Lobpreis-CD rein und es wird sich etwas verändern. Da gibt es CDs, Instrumental-CDs, da ist einfach... Da gehe ich aus dem Wohnzimmer raus und gehe kurz in die Küche und hole mir ein Glas Wasser und komme wieder. Und ich merke, hoppla, mit der Atmosphäre hier ist irgendetwas anders. So viel Ruhe, so viel Frieden, so viel, was mir Gelassenheit gibt, wo ich plötzlich völlig anders mit Situationen umgehen kann. Also Anbetungsmusik rauf und runter den Tag laufen zu haben, im Idealfall Instrumentalmusik, denn man kann sich dann auf die Texte auch mal zwischendurch konzentrieren, das macht auch was. Ich habe auch von Familien gehört, wo das ganze Familienleben im positiven Sinne auf den Kopf gestellt worden ist. Wo wirklich so eine grundsätzliche Ruhe einkehrte und wenn keine Anbetungsmusik läuft, dann ist einfach so ein gewisser Unruhepegel da, aber da kehrt dann irgendwie Frieden ein, haben mir mehrere Familien bestätigt. Einen Vers haben wir uns beim letzten Mal kurz angeguckt, den finde ich aber einfach zu klasse. Ich meine, ich habe eigentlich zwei Lieblingsverse. Das eine ist aus dem Galater 4, die Verse 4 bis 7 eigentlich, über die ich mich lang und breit auslassen könnte. Aber der 7. Vers, der ist ganz interessant, wo Paulus schreibt, durch denselben Heiligen Geist, den Jesus hatte und durch die er die Wunder getan hat, durch diesen selben Geist, den ihr jetzt habt, könnt ihr, lieber Papi im Himmel sagen. Und weil ihr nun, jetzt kommt der Vers 7, weil ihr nun Kinder Gottes seid, seid ihr auch Erben, denen alles gehört, was er verheißen hat. Da steht nicht, denen manches gehört, was da irgendwo in der Bibel drin steht, was da an Verheißungen, die eine Verheißung ja, die andere nein, steht auch nicht viele. Steht einfach, schlicht und einfach und ergreifend drin, denen alles gehört, was er verheißen hat. Wenn man dann bedenkt, dass Paulus schreibt, dass wir mit dem Volk Israel untrennbar verbunden sind, er beschreibt da dieses Bild von Veredeln, dass es eine Wurzel gibt, die ganze Kraft bringt, also bei einer Rose zum Beispiel, und dann setzt du da irgendwas ein, was ein bisschen hübscher als das ursprüngliche ist, dann setzt du das da ein und das verwächst miteinander und das Schönere, das blüht dann oben. Eben die schönere Rose und nicht die Wildrose. So, und wir sind eben so eingefropft oder veredelt in diese Wurzelunterlage vom Volk Israel. Und damit, dass wir untrennbar mit denen verwurzelt und verbunden und verwachsen sind, dadurch gehören alle Verheißungen, die dem Volk Israel gelten, auch uns. Und Leute, da gibt es Schätze zu heben. da macht das echt Spaß. Also ich will irgendwann nochmal ein Bild zusammenbasteln mit einem Bagger und einer Bibel und ein paar aufgerissene Seiten, wo der Bagger da richtig in die Bibel eintaucht und da richtig, da gibt es ordentlich was rauszuholen und sich anzueignen. Und darum geht es dann, zu sagen, das ist meine Verheißung, die will ich haben. Und zu sagen, Gott, das hast du in deinem Wort geschrieben, laut dem, was Paulus geschrieben hat, dass alle Verheißungen, die dem Volk Israel gehören, auch meine Verheißungen sind, kann ich sagen, hier, die will ich haben. Das ist meine, ich habe ein Anrecht drauf. Im Englischen gibt es da diese schöne Formulierung, claim the promise. Der Claim, dieses Goldstück, dieses Grundstück, wo ich mein Goldstück rausbuddeln durfte, das ist das eigentlich. Und das finde ich ganz spannend. Also, Galater 4, Vers 7 war das. Und der andere ist der Kolosser 2, Vers 13 bis 15. Das ist ein Abschnitt in der Bibel, den Satan und seine Hilfeshelfer überhaupt nicht mögen. Da ist richtig Rabatz in der unsichtbaren Welt los, wenn die das vorgehalten kriegen. Denn dort heißt es, und Jesus hat euch mit ihm lebendig gemacht, als ihr tot wart in den Sünden und in eurem unbeschnittenen Fleisch. Und hat uns geschenkt alle Sünden und ausgetilgt die Anklageschrift, die wegen nicht befolgter Gesetzesvorschriften gegen uns gerichtet war. Er hat sie für ungültig erklärt und hat sie aus unserer Mitte getan und an das Kreuz geheftet. Und dann? Er hat ausgezogen die Fürstentümer und die Gewaltigen und sie öffentlich zur Schau gestellt und einen Triumph aus ihnen gemacht durch sich selbst. Soll heißen, durch seine Auferstehung hat Jesus die Herrschaft, den Machtsanspruch von allen Fürstentümern und Gewalten Satans, ja, die völlig ihrer Kleidung entledigt. Und dann hat er ein öffentliches, im Englischen, in der englischen Bibel steht, ein öffentliches Spektakel aus denen gemacht. Ich erkläre gleich noch, was das heißt. Dann hat sie öffentlich zur Schau gestellt und einen Triumph aus ihnen gemacht durch sich selbst, durch seinen Sieg, den er hatte. So, wenn wir zurückgehen in das Römische Reich, wir hatten das bei der Waffenrüstung, da war das genauso. Helm, Schild, Gürtel, Brustpanzer und Schwert und Stiefel. Also in der unsichtbaren Welt gelten immer noch diese Gesetzmäßigkeiten, wie damals im Römischen Reich. Wenn ein römischer Feldherr aus der Schlacht siegreich zurückgekommen ist, dann ist er vorne ran auf seinem Pferd nach Rom reingeritten. Das war ein richtiges Volksfest. Da hat keiner mehr gearbeitet, da haben sie alle am Straßenrand gestanden und diesem siegreichen Feldherrn zugejubelt. Nachdem auf seinem Pferd kamen dann die ganzen Soldaten, alle miteinander und haben auch gefeiert, gewunken, gejubelt und sich gefreut, dass sie bejubelt werden. Und die wurden auch mit Blumen und Kränzen beworfen und solche Sachen. Und ganz hinten, ganz am Schloss, da kamen die gefangen genommenen Besiegten. Und die waren meistens, wenn sie Glück hatten, noch in Lumpen, aber meistens auch nackig und mussten da dann in Ketten oder in Seilen, wurden sie dahergeschleift. Und die durften dann auch tatsächlich mit allem Möglichen, was da an Müllabfall und Dreck war, beworfen werden. Und es war ein Gejohle und sehr unschön. So, und diese letzte Gruppe, das ist Satan und sein Gefolge. Die sind in dieser letzten Gruppe. Und wenn du denen das sagst, in diesen Versen steht das geschrieben, dass ihr ganz da hinten geht. Ihr seid die armen Gestalten, die da hinten hinterhergeschleift werden und mit Dreck beschmissen werden dürfen und ihr habt nichts mehr zu melden, ihr seid gefangen geführt, ihr habt die Schlacht verloren, es ist alles verloren, es ist alles aus und ihr habt nichts mehr, mit dem ihr euch rühmen könnt, weil ihr seid einfach nackig und bloß und habt überhaupt nichts mehr. Nicht mal mehr irgendwelche Ränge oder Rangabzeichen auf euren Klamotten. Das ist euer Status. Dann hauen ihr ab. Kann ich nicht hören, will ich nicht. Darüber erzähle ich uns jetzt immer noch ein bisschen mehr. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Ja, Anbetung. Manch einer kennt das aus den weltlichen Liebesliedern, dass einer seiner Geliebten zusingt, du bist meine Angebetete. Anbetung ist ein spannendes Thema, wenn man sagt, ich gehe noch einen Schritt weiter. Gehe noch einen Schritt weiter und habe einen Verlobungsring und habe mich mit Jesus verlobt. Weil in seinem Wort steht, dass die Gemeinde seine Braut ist. Eine Braut ist immer eine Verlobte. Oder wenn sie keine Braut mehr ist, dann ist sie Ehefrau. Ich habe lange Zeit, meiste Zeit meines Christseins, unglaublich Probleme damit gehabt, dass es dieses Hohelied der Liebe in der Bibel gibt. Ich habe gedacht, was um alles in der Welt soll diese oberschnulzige, romantische, orientalische Liebesgeschichte in der Bibel? Was hat das mit Gott zu tun, mit meiner Beziehung zu Gott? Geht gar nicht, überhaupt nicht. Dieses Gesülze, das ist selbst für mich, der ich ja eigentlich ein Romantiker bin, völlig unerträglich. Bis ich in einigen Bibelstellen darauf gestoßen bin, dass das sehr wohl was mit mir zu tun hat und sehr wohl was mit meiner Liebesbeziehung zu Jesus. Und es hat erstaunlich, ich wundere mich, wie lange das gedauert hat, dass ich begriffen habe, dass es in diesem einen englischen Lied, Jesus, Lover of My Soul, dass es eigentlich heißt, dass Jesus der Liebhaber meiner Seele ist. Und plötzlich irgendwann hat es bei mir an irgendeinem, ich weiß nicht mehr warum und warum dann erst und nicht viel früher, hat es Klick gemacht. Und ich habe begriffen, ja, wenn er der Liebhaber meiner Seele ist, dann ist es völlig egal, ob ich Männlein oder Weiblein bin. Meine Seele interessiert das nicht. Meine Seele ist das, was weiterlebt. Und dann darf er gerne meine mein Liebhaber sein. Und plötzlich habe ich dann auch kein Problem mehr damit gehabt, eine Braut zu sein. Obwohl ich das als Mann ursprünglich immer völlig pervers fand. Die Gemeinde, gut, die Gemeinde ist weiblich, also damit kann ich leben, aber dass ich da irgendwie Braut Christi, nee, geht gar nicht. Plötzlich geht das, weil er Liebhaber ist. Und es gibt einige sehr interessante Bibelstellen zu diesem ganzen Thema, die das von ganz unterschiedlichen Seiten her beleuchten. Wie sehr Jesus nicht nur an uns persönlich, an jedem Einzelnen von uns interessiert ist, sondern wie sehr er auch an jedem Einzelnen von uns, in jeden Einzelnen von uns verliebt ist. Und wie sehr er sich diese Vertrautheit wünscht, die eigentlich nur ein total verknalltes Liebespaar hat. Diese Sehnsucht, wann bist du endlich wieder da? Das gab Zeiten, da konnte ich den Feierabend nicht abwarten, weil ich dann wusste, ich fahre dann nach Feierabend endlich zu Marion und besuche sie zu Hause. Sie ist ja meine, spaßeshalber hat mal jemand gesagt, ist das deine Verliebte? Ja. Zu meiner Verliebten zu fahren, Blumenstrauß mitzubringen und endlich den Rest des Tages mit ihr verbringen zu können. Zu Hause bei ihren Eltern damals noch. Dann musste man ja nach einer gewissen Zeit auch wieder nach Hause fahren. Aber nichts mit gemeinsamen Nächte verbringen. Lang, lange ist her. Aber man hat dann diese Sehnsucht gehabt. Morgens schon. Oh, heute Abend, wenn ich von der Arbeit komme, dann fahre ich direkt zu ihr und kann sie endlich sehen und umarmen. Und das ist das, was Jesus für dich empfindet. Diese tiefe Sehnsucht. Hab doch Zeit mit mir. Und da gibt es ein sehr, sehr schönes Lied. Der Text steht im Hohelied 4, die Verse 12 bis 16. Ihr habt das auf dem Handout, was ihr gleich kriegt. Da steht das, ich habe euch einige Bibelstellen dazu aufgeschrieben. Das ist wie so eine Perlenkette. Es ist eine reine Wohltat, diese Verse nacheinander zu lesen und es auf sich zu beziehen und zu sagen, ja, so denkt mein Verliebter im Himmel über mich. Und da gibt es ein sehr, sehr schönes, ruhiges Anbetungslied. Ich habe es heute nicht mitgebracht, aber ich werde es. Ich werde einen Teil davon aufschneiden, den wesentlichen Teil, den Anfang, und dann als Download zum Wochenende auf die Internetseite stellen, dass ihr den wesentlichen Anfang ist auf Englisch, aber den wesentlichen Teil habt ihr als Übersetzung. So, da geht es darum, man möchte sich mit seinem Geliebten natürlich treffen. Und was wäre schöner als ein Garten? Ein in sich abgeschlossener Garten mit einer Hecke drumherum. Genau. Hanna, du machst das richtig, du machst die Augen zu, das ist wunderbar. Macht mal ruhig die Augen zu und stellt euch das vor. Ein richtig schöner Garten mit einer saftigen Wiese, eine schöne Hecke. Da sind vielleicht hier und da ein paar Vögel drin, die zwitschern. In der Mitte ist ein Springbrunnen mit einer Fontäne. Es plätschert leise vor sich hin. Aber es ist ein unglaublich ruhiger und friedlicher Ort. Und du sagst, ja, das ist ein toller Ort. Da will ich sein und da will ich meinen Geliebten treffen und mit dem will ich mich austauschen. Und plötzlich merkst du, das ist nicht der Ort, den Gott für dich geschaffen hat. Das ist dein Herz. Dein Herz soll dieser Garten sein, dieser wunderschöne Garten, wo Gott zu dir kommt, in dein Herz hinein und dort mit dir leben will, dich dort treffen will, in deinem Herzen. Und dein Herz soll einfach dieser Ruheort sein, wo er mit dir zusammen zurück und nicht andersrum. Nicht ich komme dahin, um zur Ruhe zu kommen von meinem Stress, sondern die Steigerung ist einfach, mein Herz soll so rein, so schön, so voller Sehnsucht nach Jesus sein, dass er gerne dorthin kommt und bei mir zur Ruhe kommen kann. Und das ist die wunderbarste Form von Anbetung eigentlich. Und wenn man es so bezeichnen kann, der einzige Nachteil davon ist einfach nur, ich verspreche es dir, wenn du das einmal erlebt hast, du bist liebeskrank. Du bist unglaublich liebeskrank. Aber es lohnt sich. Ja, wer sich mit dem Thema Anbetung noch weiter beschäftigen möchte, für den gibt es zwei deutsche Heftchen. Das ist auch schön für Leute, die nicht so gerne so viel und so dicke Bücher lesen. Ich fange ja erst ab 500 Seiten aufwärts an. Alles andere ist langweilig für mich. Aber die sind schnell und kompakt gelesen, kosten 3 Euro bzw. 3,50 €. Und jetzt gehen wir in die argentinische Ecke, glaube ich, oder brasilianisch. Maria Emilia Baptista de Oliveira hat die beiden geschrieben. Bete Gott an und lebe im Sieg. Das gibt eigentlich nur einen Überblick über das Thema Lobpreis und Anbetung. Was ist der Unterschied zwischen Anbetung und Lobpreis mit sauberen Händen und reinem Herzen? Das andere ist dann die Fortsetzung. Anbetung, die höchste Ebene geistlichen Kampfes, hat mit Befreiung in dem Sinne eigentlich noch gar nicht viel zu tun. Ist auch nicht so erschreckend oder abschreckend, führt einen aber eben weiter in diese Dimension, dass Anbetung auch eine Waffe ist und dass man mit Anbetung einfach, schlicht und einfach, mit Anbetung schlägst du den Feind in die Wüste. Jag ihn einfach weg. Mach Anbetung an. Da musst du gar nicht groß proklamieren, da musst du nicht groß irgendwie ihm eins auf die Schnauze hauen oder so. Mach einfach Lobpreis. Also ich habe es auch schon erlebt, dass Leute einfach durch Lobpreis frei geworden sind. Kann ich also wärmstens empfehlen, sollte eigentlich oben am Büchertisch auch zu haben sein. Und dann noch einmal dieser ganz wichtige Tipp. Wir sagen das so gerne, ich habe keine Zeit. Ich habe einfach keine Zeit, mich mit Gott zu treffen. Jeder Mensch hat 24 Stunden Zeit. Die Frage ist, was wir mit der Zeit anfangen. Und deswegen empfehle ich euch, plant eure Zeit mit Gott. Tragt euch das in Terminkalender ein, halbe oder ganze Stunde, einmal in der Woche oder alle 14 Tage, je nachdem, wie es passt. Haut euch da irgendwo ein Stück in den Terminkalender rein und sagt so, und egal wie, das ist der wichtigste Termin überhaupt. Ähnlich wie ein Gerichtstermin oder wie ein Termin beim Finanzamt oder ein Termin beim Bürgermeister. Irgend sowas. Diese Priorität muss das haben. Und dann nutzt das. Dann legt euch eine schöne Lobpreis-CD rein, macht die Augen zu und genießt das einfach, eure Zeit mit Gott ganz alleine. Und dann schließt euer Herz auf und fragt ihn einfach, ja, kannst du mir jetzt noch was sagen? Und da wünsche ich euch sehr, sehr schöne Erlebnisse und ja, wirklich, dass Gott anfängt, zu euch zu sprechen. Auf der Internetseite beten-brennt.de gibt es unter der Rubrik Links. Das sind diese Verlinkungen zu anderen Internetseiten. In der rechten Spalte, wo eigentlich die Englischsprachigen sind, weiter unten eine Rubrik für die Anbieter unter uns. Da findet ihr ein paar Internetseiten von sowohl deutschsprachigen als auch englischsprachigen Lobpreisleitern, die ihre Internetseite da haben. Wenn ihr einen Tipp haben wollt, was bringt mich näher ans Vaterherz Gottes, hat er an die meisten von euch eine CD ausgeteilt gehabt mit Anbetungsliedern. Du kriegst noch eine. Und ansonsten ja, schreibt mir einfach über kontakt@beten-brinks.de eine E-Mail, wenn ihr einen Tipp haben wollt, was gibt es für richtig schöne Instrumental-Anbetungsmusik. Wenn ihr mal einfach so keine Lust auf Text und Gesang und Gerede haben wollt, sondern einfach nur mal so völlig wusch und weg, dann schreibe ich euch da zwei. Der gute Mann heißt Pablo Perez mit Z am Ende. Arbeitet im International House of Prayers in Kansas City. Und das ist was Wunderschönes. Also wenn ich da einmal einen Fuß reinsetze, habe ich die Befürchtung, ich gehe da nie wieder weg. Weil die machen tatsächlich 24/7 nur Lobpreis und Anbetung. Rund um die Uhr. Die haben ein ganzes Team von Lobpreisleitern und Musikern, die die ganze Zeit in diesem Haus ist, die ganze Zeit, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit und Uhrzeit, ist nur Lobpreis. Das Genialste ist, der Link auf der Internetseite dazu, der ist tatsächlich so, dass du direkt in diesen Raum reinkommst, da gibt es eine Webcam mit Mikrofon und dann kannst du dich da reinbeamen und kannst sagen, so, ich will mal gucken, was da los ist. Also gibt die deutschen Sachen. So, und einige Anbetungssessions, die haben sie dann richtig aufgenommen oder haben die Lieder dann auch noch ein bisschen ausgefeilt und haben dann CDs davon rausgebracht, unter anderem eben dieses wunderschöne Lied über Mein Herz soll dein Garten sein. Dieses wunderschöne Lied ist auch von einer von dieser Anbetungsleiterin dort in der Gemeinde und das ist einfach toll. Völlig überwältigt. So, und jetzt mache ich hier an dem einen Doppelpunkt und bin jetzt noch für Fragen offen, falls ihr welche habt.